So, jetzt zur Predigt. Die Anleitung zum Glück. Heute Morgen kriegt ihr eine Anleitung zum Glück. In diesen Tagen wird häufig ein glückliches neues Jahr gewünscht. Ne? Wer hat das schon gekriegt? Wer noch nicht, dem wünsche ich ein glückliches, gesegnetes neues Jahr. Genau. Das ist ja eigentlich ganz nett, so ein glückliches neues Jahr zu wünschen. Aber was meint das eigentlich? Was meint man damit? Was ist Glück? Finanziell erfolgreich zu sein? Ohne größere Verluste durch dieses Jahr zu kommen? Gesund zu bleiben oder zu werden? Beruflich Erfolg zu haben? Oder im Lotto zu gewinnen? Also bei Lotto brauchst du wirklich Glück. Ich werde da kein Glück haben, ich spiele kein Lotto. Aber wenn man im Lotto gewinnt, brauchst du auch Glück, das Geld zu behalten. Die meisten Lottogewinner sind nach einem Jahr ärmer, als sie vorher waren. Also von daher, ich weiß nicht, ob das viel Sinn macht. So, was ist Glück? Wissenschaftlich betrachtet. Forscher am Harvard Medical School in Boston, Massachusetts, ich kann es nicht aussprechen, wollten dem Phänomen Glück mal auf die Spur kommen. Und haben zwei Langzeitstudien gemacht. Und die sind mittlerweile laufen die über 75 Jahre. Und daran nahmen 700 Amerikaner teil. Und zwar sowohl ärmere als auch reichere. Ne? Also ganz gemischt. Und es sollte herausgefunden werden, was für sie Glück bedeutet. Und sie haben regelmäßig sie immer wieder befragt. Das bisherige Ergebnis nach 75 Jahren, jetzt hört zu, 4 Punkte. Gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder. Wobei es nicht um die Anzahl der Freunde geht, wichtiger ist die Qualität der Beziehungen. Eine gute Beziehung heißt nicht, dass Streit und Konflikte völlig fehlen. Eine gute Beziehung schließt das Gefühl ein, auf den anderen zählen zu können, wenn es darauf ankommt. Liebe und Freundschaft haben extrem positive Auswirkungen auf das geistige Wohlbefinden und die Gesundheit. Interessant, das ist die wissenschaftliche. Und das überrascht uns eigentlich nicht, ne? Das überrascht uns überhaupt nicht. Der Mensch ist ein Beziehungsmensch. Ja, wir sind auf Beziehungen angelegt, ohne Beziehungen können wir nicht. Wir brauchen Beziehungen, wir brauchen Liebe. Das ist normal. Vielleicht sollten wir unsere Wünsche für dieses Jahr nochmal überdenken und unsere Prioritäten, die wir für dieses Jahr gesetzt haben. Vielleicht sollten wir da ein bisschen mehr auf Beziehungen setzen als auf irgendwelche materiellen Dinge. Ich glaube, dass das mit ein Grund ist, warum Jesus Gemeinde geschaffen hat. Weil wir auf Beziehungen angelegt sind. In Gemeinde werden Beziehungen gelebt. Und zwar nicht nur untereinander, sondern auch mit Gott. Und ich glaube, dass die Beziehung zu Gott einen größeren Einfluss hat auf unser Glück als alle menschlichen Beziehungen. Und darauf will ich heute Morgen eingehen. Ich glaube, dass die Beziehung zu Gott einen größeren Einfluss auf unser Glück, übrigens auch auf unsere Beziehungen hat, als wir es vermuten. Ich will es mal so ausdrücken. Was würde es nützen, wenn wir alles Glück dieser Welt hätten, in unserem ganzen Leben lang, aber nach dem Tod für immer schreckliche Qualen leiden müssten? Stellt euch das mal vor. Also wir leiden hier ja schon manchmal, aber wenn Leiden dann überhaupt nicht mehr aufhören und überhaupt keine Hoffnung besteht, dass sie aufhören, dann kannst du 70 Jahre Glück gehabt haben und das kommt dir vor wie überhaupt nichts. Wenn andererseits alle Entbehrungen und Leiden in unserem Leben hier auf der Erde, was sind die im Vergleich zu ewiger Glückseligkeit im Himmel? Ewig wirklich glückselig zu sein. Ich glaube, dass wir hier auf der Erde kaum eine Ahnung davon haben, was wirklich glückselig heißt. Wir kriegen mal so Momente mit, aber wirklich glückselig zu sein, wirklich immer rundherum zufrieden zu sein, zu sagen, das ist es, das wünsche ich mir, das ist, ich fühle mich so wohl. So, das ist das, was Gott uns verspricht im Himmel, ewig, immer bei ihm zu sein und lauter Leute um uns herum zu haben, die uns lieben. Und dazu noch eine wunderbare Erde, eine neue Erde, an der wir uns erfreuen können. Das ist das, was er uns geben will. Und ich glaube, dass das mehr Glück ausmacht als alles Glück hier auf der Erde. Jesus drückt das mit folgenden Worten aus. In Johannes 12, Vers 25. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. So, das Leben hassen, das klingt jetzt nicht gerade nach Glück, oder? Wer hasst sein Leben? Also ich lebe gerne. Ich hasse das Leben nicht. Was ist hiermit gemeint? Das ist eine Redewendung im biblischen Grundtext, eine Redewendung, die nicht einfach so direkt ins Deutsche übersetzt werden kann. Wenn man sie so wie es hier ist, einfach so direkt ins Deutsche übersetzt und so versteht, dann gibt das nicht den Sinn, der eigentlich damit gemeint ist. Hier ist gemeint, dass wir unser Leben, das, was wir erstreben in unserem Leben, unsere Regentschaft im Leben, was wir wollen, an die zweite Stelle setzen. Nicht wirklich hassen, sonst müssten wir uns selber hassen. Nein, an die zweite Stelle setzen, nicht so wichtig nehmen, sondern wir sollen Jesus an die erste Stelle setzen und sagen so, Jesus, ich will das tun, was du für mich vorgesehen hast. Ich will so leben, wie du willst und nicht so wie ich. Das heißt, ich setze mich von meinem Herrschaftsthron ab und setze Jesus drauf. Das ist damit gemeint, das Leben zu hassen. Also an die zweite Stelle zu setzen, geringer zu achten als das Leben, was wir mit Jesus führen. Das ist damit gemeint. Und nur auf diese Weise, das sagt Jesus hier in diesem Wort, nur auf diese Weise werden wir das ewige Leben erreichen. Das Leben, von dem ich eben gesagt habe, das ewig glücklich sein. So, das ist, heißt, wenn wir das ewige Leben erreichen, das, was Jesus hier anspricht, dann werden wir wirklich glücklich werden. So, was heißt das nun konkret? Was müssen wir denn tun? Was bedeutet das, sein Leben zu hassen? Ja, was meint das, wirklich glücklich zu sein? Welche Haltung sollen wir haben? Wie sollen wir leben? Und darüber hat Jesus in seiner ersten großen Lehrpredigt gesprochen. Wir kennen das unter der Bergpredigt. Matthäus 5, 1 bis 3. Also ich lese jetzt nicht die ganze Bergpredigt, sondern nur den ersten Abschnitt. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede und lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Was heißt das, geistlich arm zu sein? Denn das ist ja die Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen, das steht hier. Ja, wenn wir geistlich arm sind, dann wird uns der Himmel gehören, dann werden wir in den Himmel kommen. Was heißt das? Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich bin nicht gerne arm. Bist du gerne arm? Also weder geistlich noch finanziell. Finanziell war ich eigentlich noch nie richtig arm. Ja, wir hatten nicht unbedingt viel Geld, aber richtig arm war ich auch nie. Ja, ich bin auch nicht gerne arm. So, deswegen, weil ich nicht gerne, auch geistlich nicht gerne arm bin, deswegen vermeide ich den Gedanken, mich da überhaupt mit zu beschäftigen, was geistlich arm ist. Kurz vor Weihnachten, nein, stimmt nicht kurz vor Weihnachten, kurz nach Weihnachten, habe ich eine Nachricht gelesen, dass die Kirchen zu Weihnachten noch nie so leer waren wie in diesem Jahr. Da habe ich so gedacht, bei uns war das nicht so. Wir hatten wesentlich mehr Gäste als sonst. Und dann war die Rede noch davon, irgendwo anders auch eine Nachricht, dass immer mehr Menschen die Kirche verlassen. Das wissen wir, seit Jahren ist das der Fall, nicht nur bei der katholischen, sondern auch bei der evangelischen. Immer mehr Menschen verlassen die Kirche. Und da stellte sich so in mir so eine gewisse Genugtuung ein und habe gedacht, ganz so geistlich arm sind wir ja gar nicht. Andererseits, wenn ich so auf manche anderen Gemeinden gucke, wo es geistlich so richtig gut läuft und Leute dazukommen und sie wachsen, muss ich sagen, da können wir uns im Moment überhaupt nicht mit messen. Da sehen wir doch schon wieder geistlich viel ärmer aus. Wie messe ich denn Geistlichkeit? Wie messe ich, ob ich geistlich arm bin oder reich bin? Können wir uns was darauf einbilden, dass wir sagen, so wir haben die Gaben des Geistes und sind deswegen geistlich reicher? Macht uns das irgendwie besser als andere? Oder dass wir mehr Besucher haben? Dass wir nicht schrumpfen? Dass keine Leute weggehen? Das ist ja auch nicht so. Søren Kierkegaard, habt ihr vielleicht schon mal was gehört, ein dänischer Philosoph und Theologe hat mal gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und ich glaube, er hat recht. Ich soll nicht auf andere gucken, wie es denen geht. Es gibt immer Leute, denen geht es besser und dann fühle ich mich ärmer. Und dann ist mein Glück futsch. Kann ich mit dem zufrieden sein, was ich habe und sagen, Herr, danke? Das ist schon mal ein guter Anfang. Nicht zu vergleichen, nicht mit irgendwelchen anderen. Wie machen die das? Da gibt es ganz andere Voraussetzungen. Ich kann mich nicht vergleichen. Wir sind nie gleich. Also kann das nicht der Maßstab sein? Ich kann mich nicht danach richten, wie es geht den anderen, sondern ich muss einen anderen Maßstab finden, was geistlich arm oder was geistlich reich ist. Und der einzig andere Maßstab, der mir eigentlich einfällt, wonach ich messen kann, ob ich geistlich reich bin oder nicht, ist Jesus. Und wenn ich Jesus als Maßstab nehme, dann bin ich immer arm. Also geistlich gesehen meine ich. Ne? Wenn ich Jesus als Maßstab nehme, dann bin ich immer geistlich arm. Aber ich finde das auch nicht schlimm. Jesus ist Gottes Sohn. Das bin ich nicht. In gewisser Weise ja, aber nicht in dem Sinne wie Jesus. Ja, und deswegen so reich wie Jesus, so geistlich reich wie Jesus kann ich gar nicht sein. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist nichts Schlechtes. Im Gegenteil. Ich will das mal vergleichen. Ihr wisst alle, ein Schwamm. Ja, wenn der so richtig vollgesogen ist, ja, wenn der im Wasser gelegen hat, dann passt da nichts mehr rein. Ja, wenn du damit einen Fußboden aufwischen willst, dann machst du eher alles nass, als dass da noch irgendwas aufsaugt. Aber wenn der nur so ganz leicht angefeuchtet ist, dann hat der Bedürfnis, Wasser aufzusaugen. Ja, dann saugt der. Wenn du den dann ins Wasser legst, dann ist auf einmal der halbe Eimer leer. So, und jetzt überleg mal, du bist geistlich, ein Schwamm. Wenn du meinst, du bist voll, du brauchst nichts mehr, dann wirst du auch nichts mehr aufsaugen, dann wirst du auch nicht irgendwie noch was dazukriegen. Aber wenn du dich geistlich bedürftig fühlst, also nur leicht befeuchtet, ja, ich habe schon was gekriegt, aber ich habe Hunger nach mehr und dich ausstreckst nach mehr, dann wirst du auch mehr bekommen. Und von daher ist geistlich arm zu sein und bedürftig zu sein überhaupt nichts Schlimmes. Im Gegenteil, dann kann der Herr dir geben. Wenn wir nichts haben wollen, dann kann der Herr uns auch nichts geben. Es gibt ein schönes Beispiel, was Jesus mal erzählt hat. Lukas 18, 9 bis 14. Ich lese das mal. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher und auch wieder dieser Zöllner da. Ich faste zweimal die Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der Zöllner war satt, fühlte sich satt, vollgesogen, geistlich reich. Ich habe alles, was ich brauche. Habe ich jetzt der Zöllner gesagt? Entschuldige, genau, natürlich der Pharisäer, ja, genau, den meinte ich. Der Pharisäer, ja, er war geistlich auf der Höhe, er tat alles, was im Gesetz steht, meinte zumindest es alles zu tun, ja, den Zehnten zu geben. Und wenn man so manche Dinge nachfragen würde, dann wäre es wahrscheinlich nicht so gut, aber er meinte, er wäre top. Wie geht's uns? Meinen wir nicht auch, also manchmal habe ich so drüber nachgedacht, ich weiß nicht genau, 30, wie lange bin ich jetzt Christ? So, über 30 Jahre, 40 kommt schon hin, ne? 40, genau, ja. Brauche ich auch nicht nachrechnen. 40 Jahre Christ, da passiert ja schon, und wenn ich so da an früher denke, wie ich früher war und wie ich jetzt bin, habe ich gedacht, der Herr hat schon eine ganze Menge getan. Brauche ich noch was? Bin ich nicht schon ganz schön gut? Geistlich gesehen? Ja, manchmal kommen mir solche Gedanken. Ich weiß nicht, ob das so, ja, so, ne? Ich, vielleicht, und dann, wie gesagt, ab und zu mal hier auch so vergleichen, ne? So, guckst mal den an und denkst, so gut, schlecht bist du ja gar nicht. Das ist nicht gerade das, so, deswegen sagt Jesus dieses Beispiel, wenn wir uns gut fühlen, dann sollen wir nicht auf andere Menschen gucken, so wie die sind, sondern wir sollen auf Jesus gucken. Und dann kommen wir wieder auf den Stand, wo wir eigentlich hingehören. Dann fühle ich mich immer geistlich arm. Nicht jetzt, weiß ich schlecht, aber bedürftig. Ich brauche mehr. Und dieser Zöllner, der war sich seiner Schwachheit, Bedürftigkeit, seiner Fehlerhaftigkeit bewusst. Und er sagt, Herr, hilf mir. Hilf mir, ich brauche was von dir? Ich bin leer, ich bin trocken, ich brauche deinen Geist, ich brauche dich. Ich schaffe es nicht alleine. Worum geht's? Was sollen wir schaffen? Nicht nur unser Leben zu bewältigen, sondern gerecht zu werden vor Gott, dass wir in die Ewigkeit, in die ewige Glückseligkeit hineinkommen. Nicht das Glück hier auf der Erde zu finden. Wie gesagt, wir werden Momente finden, wo wir glücklich sind und das ist auch schön. Das ist nicht alles schlecht, was wir hier auf der Erde haben, aber das ist nicht das Einzige und das wird auch nicht auf Dauer bleiben. Wir leben hier 70, 80 Jahre. Das kommt uns viel vor, aber das ist nicht viel. Im Vergleich zur Ewigkeit ist das gar nichts. Und das Eigentliche, das ewig glücklich sein, das werden wir im Himmel erleben und darauf sollen wir unseren Fokus richten, auf das Geistliche. Wir sind sehr im Irdischen verhangen. Wir sind sehr aufs Irdische, auch glücklich sein und zufrieden sein, sehr fokussiert aufs Irdische. Und der Herr möchte uns mehr den Blick auf das Himmlische wieder geben, auf das Geistliche geben. So, und darauf kommt es letztendlich an. Um das zu erreichen, müssen wir gerecht werden. Das heißt, wie wollen wir gerecht werden? Wie wollen wir unsere Sünden loswerden? Wie wollen wir unsere Fehler loswerden? Ich schaffe das von alleine nicht. Und darum geht es. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Jesus, du bist der, der gekommen ist und das anbietet. Aber wenn das Angebot nicht angenommen wird, der Eimer Wasser steht da, aber wenn wir meinen, wir sind voll, dann gehen wir nicht in diesen Eimer Wasser rein als Schwamm. Aber wenn wir es bedürftig haben, wenn wir Hunger haben nach Geist, ja, dann werden wir auch uns ausstrecken und dann werden wir nehmen, dann werden wir von ihm gesättigt werden. Ich liebe Perfektion. Das hat man früher schon in der Lehre zu mir immer gesagt, ich mache immer alles 150%ig. Ich liebe Perfektion. Ich liebe es, wenn alles heile ist und wenn es gut funktioniert. Also wenn unser Auto funktioniert und nichts klappert und klemmt und stottert, sonst was. Ich liebe es, wenn das Auto läuft. Du stellst dich rein, drehst den Schlüssel und läuft. War nicht immer so. Wenn unser Toaster tut, was er soll. Wir haben gerade unseren alten Toaster aussortieren müssen, weil er nicht mehr das getan hat, was er soll. Er hat es zu gut gemeint. Er hat die Toast immer schwarz gemacht. Wenn zu Hause alles heile ist, die Heizung läuft, der Staubsauger funktioniert, mussten wir gerade auch, musste ich reparieren. Jetzt läuft da wieder der eine, genau. Wenn der Garten schön aussieht, war auch nicht immer so. Wir haben einen Besucher gehabt, der Maulwurf hat überall, ja. Ich liebe es, wenn der schön aussieht, aber nicht, wenn der Maulwurf überall ist. Wenn die Wohnung aufgeräumt und sauber ist, das liebe ich. So, das ist das eine so von, genau. Ich könnte noch mehr aufzählen, aber ihr wisst, was ich meine. Aber ich gucke auch manchmal auf mich selber. Ich liebe es auch, wenn es mir gut geht. Ja, wenn ich nicht aus der Puste komme, wenn ich arbeite oder die Treppe rauflaufe, sondern fit bin. Wenn nichts weh tut. Wenn ich gut schlafe. Ja, ich meine Gefühle unter Kontrolle habe. Geduld für jedes Gespräch aufbringe. Mich genügend um meine Frau kümmere. Und so weiter. Auch das könnte ich jetzt noch weiter ausmalen. Aber mit meinen über 60 Jahren musste ich lernen, es gibt Grenzen. Nichts funktioniert immer tadellos. Leider. Nichts sieht immer schön aus. Es findet sich immer etwas, was man besser machen kann. Viele technische Geräte sind nicht perfekt. Manche sind darauf ausgelegt, manche gehen einfach mal mit der Zeit kaputt. Das ist ganz normaler Verschleiß. Ja, schade, aber ist so. Und ich musste mir auch abschminken, alles reparieren zu können. Ich versuche das immer, aber ich komme an meine Grenzen. Ich kriege es nicht immer hin. Manchmal, weil ich keine Ahnung habe, manchmal, weil es einfach dann nicht mehr geht. So, und jetzt gucke ich mich wieder selber an. Bin ich noch perfekt? Nee, ich bin nicht mehr perfekt. Die Kraft wird weniger. Ich komme schon ab und zu mal aus der Puste. Ja, die Haare gehen mir aus, schon länger, aber Perfektion ist was anderes. Und von meinem Verhalten, perfekt, ich wünsche mir das immer, aber nee, es klappt nicht immer. Ich schlafe nicht immer gut, ich habe nicht immer die Geduld. Ich kümmere mich nicht immer perfekt um meine Frau, wie ich das gerne möchte. So, ich habe langsam begriffen, Perfektion werde ich nicht erreichen. Kann ich nicht erwarten von allen Dingen, weder von mir selber noch von anderen, auch von technischen Geräten nicht. Und auch bei mir selber muss ich sagen, ich muss mir eingestehen, nee, ich bin nicht perfekt. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe mich damit zufrieden. Bei manchen Sachen muss ich mich damit zufrieden geben, ja. Oder aber, zumindest was mich betrifft, für mein Verhalten und so weiter, könnte ich auch sagen, so, ich gebe mich nicht damit zufrieden. Also ich strenge mich ganz dolle an, dass es anders wird. Das habe ich oft genug versucht und habe gemerkt, das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Manches können wir sicherlich ändern mit Disziplin und Einsatz und was weiß ich nicht. Wir nehmen uns Dinge vor. Gerade so Anfang des Jahres macht man das ja gerne. Ne? Ich will mehr Fahrrad fahren und mehr laufen, dann werde ich auch fitter und komme nicht so leicht aus der Puste. Das ist sicherlich eine gute Sache. Und schaffe ich das? Nach 2 Wochen sind die guten Vorsätze dann schon wieder alte Vorsätze und ach, wieder nicht geschafft. Bei Verhalten, Geduld und was weiß ich, Liebe, ich komme an meine Grenzen. Ich merke, ich schaffe es nicht. Wie gesagt, ich möchte gerne, aber dann kann ich sagen, Herr, hilf. Herr, hilf. Ich habe immer noch Hunger nach Vollkommenheit. Also das ist irgendwie nicht raus. Ich mag immer noch Perfektion. In der Natur, da habe ich eben noch gar nicht von gesprochen, auch in der Natur. Ich mag es, wenn alles schön ist. Bei allem um mich herum, also Haus und Technik und was weiß ich, was ich alles angesprochen habe, aber auch für mich selbst. Ich mag, wenn ich vollkommen bin. Aber ich weiß, ich bin nicht vollkommen. Und ich weiß, diesen Hunger kann letztendlich nur Gott stillen. Diesen Hunger nach Vollkommenheit kann nur Gott stillen. Und manches hier auf der Erde, weiß ich, wird nicht mehr vollkommen. Wenn ich Menschen angucke, mich selber angucke, ich werde nicht vollkommen. Jedenfalls nicht hier auf der Erde. Das habe ich mir abgeschminkt. Und trotzdem strebe ich danach und sage, Herr, mach dein Möglichstes, dass ich so vollkommen werde, wie es überhaupt geht. So, das geht. Und alles andere drumherum, da warte ich auf den Himmel. Im Himmel wird alles perfekt sein. Glaubst du das? Glaubst du, dass es einen Himmel gibt? Einen perfekten Himmel gibt? Wo nichts zerstört ist, wo keine Umweltverschmutzung ist, wo es keinen Dreck gibt, wo es nur schön ist. Und jeder empfindet schön anders, aber ich glaube, dass es im Himmel für jeden einen Ort gibt, wo er sagt, so, da fühle ich mich wohl, da möchte ich sein, hier will ich Urlaub machen. Und ganz ehrlich, wenn du im Himmel bist, in der Ewigkeit, dann wirst du da immer Urlaub machen können. Die Ewigkeit, dann wirst du immer an diesen Ort zurückkommen können und sagen, ja, hier will ich sein. Und das darfst du. Und das Schönste ist, es gibt dort Menschen, es gibt Gott und alle lieben dich. Es gibt keinen, der sagt, wie siehst du denn heute aus? Du bist zu dick, du bist zu dünn, du hast eine schiefe Nase, du hast zu wenig Haare. Nein, es gibt keinen, der dich in irgendeiner Weise schlecht macht. Alle lieben dich. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Aber wisst ihr, seit ich Jesus kenne, habe ich diese Hoffnung, dass es möglich ist, weil Jesus uns das gesagt hat. Es ist möglich. Und er verspricht es uns. Und er will, dass wir das erleben. Er will, dass wir da hineinkommen. Er möchte uns gerne im Himmel haben. Und deswegen müssen wir gerecht werden. Deswegen müssen wir perfekt werden. Nein, nicht perfekt werden, aber von Gott angenommen werden können. Und das schaffen wir nicht alleine. Das müssen wir uns eingestehen. Wenn wir uns das eingestehen, ich bin geistlich arm, ich brauche Jesus, um geistlich reich zu werden, um die geistliche Status zu bekommen, damit ich in den Himmel kommen kann. Die Eintrittskarte für den Himmel ist Jesus und nichts anderes. Ich schaffe es nicht von alleine. Ich kann mir diese Eintrittskarte nicht erwerben und nicht auch durch Anstrengungen in irgendeiner Weise bekommen. Jesus ist gekommen auf diese Erde und hat uns die Eintrittskarte geschenkt. Wir haben sie verloren in dem Moment. Also Gott hat mal, ist uns das bewusst, Gott hat mal eine perfekte Erde geschaffen. Richtig perfekt. Lesen wir ganz zu Anfang in der Bibel. Als er die Erde gemacht hat, siehe, es war sehr gut. Es gab nichts Falsches auf der Erde. Er redet davon Paradies. Paradies, also der Ort, wo wir uns rundherum wohlfühlen. Das war der Ort, wo er Menschen hineingesetzt hat, wo sie gelebt haben und sie sollten ewig leben. Bis zu dem Moment, als der Mensch meinte, er könnte es genauso gut wie Gott. Mit der Erkenntnis von Gut und Böse könnte er genauso gut umgehen wie Gott. Bis zu dem Moment hat der Mensch nur das Gute gekannt. Nur das Perfekte, was Gott geschaffen hat. Das Böse war ihm gar nicht bewusst. Aber als er die Erkenntnis über das Böse erlangt hat, hat er sich von Gott abgewandt. Dadurch hat er sich von Gott abgewandt und ist nie in der Lage gewesen, mit dem Bösen wirklich gut umzugehen. Das Böse hat ihn immer gereizt, es auch zu tun. Bis heute. Auch wir als Christen, die wir uns eigentlich davon abgesagt haben, wir kämpfen immer noch damit, dass wir ab und zu mal was Böses tun wollen. Wir kommen mit der Erkenntnis des Bösen nicht klar. Das ist eine Erkenntnis, das ist so die grundlegende Erkenntnis. Und ohne Jesus, ohne dass er uns rettet, ja, und das bedeutet, das habe ich eben vergessen, das bedeutet, wir haben uns getrennt von Gott und wir haben die Ewigkeit verloren. Wir leben nur noch 70, 80 Jahre. Die ersten haben noch ein bisschen länger gelebt. Die haben bis zu 1000 Jahren gelebt. Aber wir leben nur noch 70, 80 Jahre. Und danach Ende. Und wenn wir dann nicht zu Gott kommen und er sagt, komm ins Himmelreich, dann werden wir auf ewig Qualen leiden. Das ist die Konsequenz. Und das möchte kein Mensch. Und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand in diese Qualen hineinkommt, sondern ich möchte, dass wir in diese Glückseligkeit hineinkommen. Und das kommen wir nur durch Jesus, weil Jesus hat die Konsequenzen unseres Tuns auf sich genommen, ist am Kreuz gestorben, damit wir gerettet werden, damit wir erlöst werden. Und ich kann das immer nur wieder betonen, auch uns, die wir das eigentlich wissen, also die, wir Christen wissen ja eigentlich darum und trotzdem nehmen wir das so selbstverständlich. Er hat uns das Himmelreich angeboten und danach sollen wir leben. Wir sollen uns nicht auf das Irdische konzentrieren, sondern auf das Geistliche und das, was er uns gibt. Bist du geistlich arm? Kannst du das für dich selber erkennen, dass du geistlich arm bist, dass du bedürftig bist, dass du Jesus brauchst, seine Kraft brauchst, seinen Geist brauchst? Ohne seinen Geist können wir so nicht leben und werden wir nicht so leben, dass wir in den Himmel kommen. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann sagen wir, Herr, ja, korrigier mich auch. Da, wo ich in der falschen Haltung lebe, wo ich nicht so liebe, wie du das willst, korrigier mich gerne. Ich bin bedürftig, ich brauche deine Hilfe. Und das ist das, was der Herr uns heute Morgen mitteilen will. Er bietet uns seine Hilfe an. Er bietet uns seinen Geist an, die Kraft seines Geistes. Damit wir so leben, wie er das gerne möchte, damit wir in den Himmel kommen, damit wir dieses Glück erleben. Wir erleben schon Glück hier, wenn wir mit ihm unterwegs sind, aber das ewige Glück erleben wir im Himmel. So, prüf dich selbst. Fühlst du dich gut? Kriegst du alles in den Griff? Hast du alles unter Kontrolle? Oder bist du geistlich arm? Und wenn du geistlich arm bist, dann komm zu Jesus und bitte ihn um Hilfe. Wenn du dein Leben schon Jesus gegeben hast, dann weißt du, wie du mit ihm reden kannst. Wenn noch nicht, dann ist das heute Morgen die Gelegenheit, sein Leben Jesus zu geben und zu sagen, so Herr, hilf mir. Ich möchte das mal ausprobieren, wie das ist, wenn du mir hilfst, wenn du mit deinem Geist in mein Leben hineinkommst und mir hilfst, so zu leben, wie du das möchtest. Und das bietet Jesus dir heute Morgen an. Er bietet dir Glück an. Das ist der Weg zum Glück. Jesus. Amen.